Er hat das eben damit begründet, dass die Verbrechen in der Größenordnung von Auschwitz nicht mit einer Versöhnung einfach so zugedeckt werden können. Und er hat es noch weiter ausgeführt und gesagt, dass das einer rein symbolischen Selbstübersteigerung der Politik dienen würde, weil das eben nur Rituale sind, die ja einer öffentlichen Entschuldigung dienen, aber eigentlich nicht wirklich vollzogen werden können, weil es gar nicht real ist. Und er hatte auch den Satz gesagt, die Vergebung sei mit den Toten in den Lagern gestorben. Vor allem aber könne es Vergebung schon deswegen nicht geben, weil eben Opfer und Täter als unmittelbar Beteiligte ja schon tot sind. Das heißt, wir können nicht in der Zeit einfach zurückreisen und irgendwie Vergebung vollziehen für Dinge und Tatsachen, die eben schon längst geschehen sind und schon längst abgeschlossen sind. Die Worte Jean Kellewichts von einer untilgbaren Schuld bringen in die heutige Aufarbeitung der Vergangenheit einen relativ düsteren Ton, der in vieler Hinsicht erledigt scheint. Jean Kellewicht hatte es ausdrücklich abgewiesen, die Enkel der Ermordeten könnten den Enkeln der Mörder vergeben. Beide sind unbetroffen und die Zeitachse eben unumkehrbar. Dieser Beitrag ging auch im ORF herum, also das kann man auch nachlesen. Das hat auf jeden Fall die Öffentlichkeit ja, sehr stark betroffen gemacht. Und ein Gegenbild für dieses Beispiel ist die Jüdin Eva Moses Korr, die auch ein Interview gegeben hat und die eben mit 10 Jahren nach Auschwitz kam. Fast ihre ganze Familie wurde in den Gaskammern ermordet und nur sie und ihre Zwillingsschwester Miriam überlebten, weil sie für medizinische Versuche ja eben gebraucht wurden, und zwar von dem SS-Arzt Josef Mengele. Und ihr wurde dann in einem Interview nach ganz vielen Jahren die Frage gestellt, wie konnten sie da vergeben? Sie hat geantwortet, habe ich es verdient, mich zu befreien von dem, was mir angetan wurde? Die Antwort lautet immer aus ihrer Sicht, ja, absolut. Wenn ich dann aber frage, wie das gehen soll, hat keiner eine Antwort, sagt sie. Ich habe meinen Weg gefunden, um mich selbst zu lösen und wieder frei zu sein. Also es war dann so, nach dem Tod ihrer Schwester, die eben ja auch gesundheitlich schon sehr belastet war durch diese früheren medizinischen Versuche, hat sie dann 1993 mit einem Filmteam einen Nazi-Arzt besucht, der in Bayern lebte und der eben auch in Auschwitz war. Und er behandelte sie zu ihrem Erstaunen freundlich und auch mit Respekt. Und sie hat es eben war das überhaupt nicht gewohnt und hat es auch wirklich nicht erwartet. Und sie fragte ihn dann einfach, weil sie nicht genau wusste, was sie jetzt überhaupt sagen soll, wissen Sie irgendetwas über die Gaskammern? Sind Sie da vorbeigekommen? Waren Sie drinnen? Und er antwortete, genau das ist mein Problem. Das ist der Albtraum, mit dem ich jeden Tag meines Lebens lebe. Er fing dann an zu erzählen, dass er die Vergasungen in allen Details gesehen hat, weil er eben die Totenscheine ausstellen musste und durch ein Guckloch das eben überprüfen musste. Und sie hat zu ihm dann gesagt, ich fahre 1995 nach Auschwitz, also das war dann 2 Jahre später geplant. Kommen Sie mit und unterschreiben Sie ein Dokument, in dem genau steht, was Sie gesehen haben, damit das nie wieder jemand leugnen kann. Und zu ihrem erneuten Erstaunen hat er einfach Ja gesagt. Sie kam dann nach Hause zurück, ja, war ganz angetan und berührt von dieser Begegnung und hat dann eben überlegt, wie könnte sie sich jetzt bei diesem Arzt bedanken, weil ihr das irgendwie sehr viel bedeutet hat. Und daraufhin schrieb sie dann einen Brief und kam auf die Idee, sie könnte ihm ja einfach sagen, dass sie ihm vergibt. Und später hat sie dann bemerkt, dass es für sie selber eigentlich noch viel bedeutender war, als dass sie jetzt diesem Arzt nur einen Gefallen getan hätte. Weil ihr dann nämlich bewusst wurde, was sie für eine Macht damit hat. Und in einem Interview hat sie dann weiterhin gesagt, ich, das kleine Opfer, das seit Jahrzehnten dachte, es hätte gar keine Macht. Ich hatte die Macht zu vergeben. Ich habe gemerkt, dass ich die Kontrolle über mein Leben zurückbekam. diese wunderbare Botschaft der Vergebung hat sich dann auch öffentlich sehr schnell verbreitet, wurde aber von anderen Überlebenden auch sehr stark kritisiert, weil sie das irgendwie nicht nachvollziehen konnten. Und da wurde sie dann auch gefragt, ob vielleicht das anderen Auschwitz-Überlebenden geholfen hätte, wenn die deutsche Justiz die Täter irgendwie konsequenter verfolgt hätte. Und sie sagte dann, die deutsche Justiz hat lange versagt, das ist schlimm, aber ich habe mich schon immer gefragt, was, wenn jeder Nazi gehängt wäre, würde das mein Leben ändern? Ich wäre immer noch eine Waise seit meinem 11. Lebensjahr mit unglaublichen gesundheitlichen Problemen, mir hätte es nichts geholfen. Also so viel dazu, einfach ein konkretes Lebensbeispiel, was man für eine Kraft aufbringen kann, aber was das auch für eine Macht bedeutet, was eben in dieser Vergebung steckt, eine völlig unerwartete Macht, die sie uns da beschreibt. Jetzt habe ich noch ein paar Gedanken aus philosophischer Sicht dazu. Das Verzeihen ist in den Todeslagern gestorben, hat Jankelevich gesagt. Und der französische Philosoph Jacques Derrida hat diesen Satz aufgegriffen. Und angesichts der Eindeutigkeit dieses Urteils hat er dann aber daran erinnert, dass eigentlich genau dieses Paradox jetzt sichtbar wird, das im Verzeihen liegt. Nämlich, das Verzeihen dürfte sich nicht darauf beschränken lassen, dass es irgendwie logisch erscheint oder dass plötzlich eine Symmetrie aufkommt, sodass man von einem Tausch sprechen kann, okay, wie du mir, so ich dir, sondern dass es eben nicht ein Korrelat einer Gegenleistung ist, sondern dass es eben gerade nicht, ja, aufschlussreich ist und das tatsächlich auch ein Punkt ist, den Jankelevich gut aufgezeigt hat. Aber er führt es eben weiter, er geht über ihn hinaus, der zweite französische Philosoph, und sagt eben, dass der Sinn der Vergebung gerade in ihrer Sinnlosigkeit besteht. Also das heißt, er möchte sagen, es ist rational tatsächlich sinnlos, aber in ihrer Unabhängigkeit von den Zwecken besteht dann wieder ihr Sinn. Und dass einer, der seine Familie in die Gaskammern gehen sah, den Satz aussprechen kann, ich vergebe, ist demnach keineswegs ein verständlicher Satz. Und auch nicht verständlicher als, ich vergebe nicht. Wir verstehen also, dass hier eigentlich nichts rational zu verstehen ist. Es ist dieses unauslöschliche Mysterium des Verzeihens selbst, also wirklich ein Geheimnis, das Jankelevich bewahren wollte und dessen Zerstörung durch die Schändlichkeit der Barbarei ihn nicht ruhen ließ. Das heißt, er zeigt uns eigentlich, er ist selber nicht ganz vorgedrungen zu dem, was wirklich Vergebung bedeutet, aber wir sehen an seinem Beispiel, dass es da irgendwas gibt, was ihn nicht in Ruhe gelassen hat. Also, kann die Dimension der Vergebung trotz des Postulats unverzichtbarer Reue eines Jankelevich irgendwie aufgehellt werden, irgendwie trotzdem verstanden werden? Das führt uns jetzt auch auf das Grenzgebiet von Theologie und Philosophie, oder auch Philosophie und Offenbarung. Hier besteht sowas wie eine Kontrastbeziehung, nämlich der Glaube kann die Vernunft stützen, aber der Glaube provoziert die Vernunft auch und führt sie in gewisser Weise in Sackgassen, in Aporien. Und die erste Möglichkeit dieser Kontrastbeziehung bezieht sich darauf, dass man Gott denken kann. Also, dass Gott überhaupt an sich Wahrheit ist, Sinn und Güte vermittelt. Die zweite Möglichkeit ist, dass man sagt, nein, der Glaube hat mit dem Denken gar nichts zu tun, steht dem Denken komplett quer. Zum Beispiel, wenn ich ja an die Gottheit Jesu Christi denke, dass er letzten Endes aufgrund ideologischer Prozesse hingerichtet wurde. Also, hier werden wesentliche Grundzüge der Offenbarung schon freigelegt. Was heißt das eigentlich, auch in Bezug auf Jesus Christus und auf das, was uns die Bibel sagt? Es gibt da einen philosophischen Begriff, nämlich den Begriff der Gabe, der in Bezug auf die Vergebung sehr entscheidend ist. Und ist es eben eine Selbstgabe eines Unbegreiflichen. Es erscheint uns erstmal unbegreiflich, es ist etwas, was uns irgendwie entgegentritt und was auch vor allem den Philosophen, wie wir am ersten Beispiel gesehen haben, überrascht und auch überfordert und vor den Kopf stößt. Es gibt sozusagen einen Aufprall im Denken, der ein Gegenüber verrät, ein göttliches Gegenüber. Also was kann das heißen, Gabe der Vergebung, und wer spricht sie denn überhaupt zu? Wir können da einmal sprechen, dass das Dasein an sich ja schon Gabe ist und davon befreit, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich mich ständig selbst absichern muss und dass ich mich auch bereit bin zu verschwenden. Leben stammt von einem Urheber, nicht von einer neutralen Ursachenverkettung. Und die Erkenntnis eines Gebers wird freimachen zum Geben und sich nehmen lassen von anderer Lebendigkeit. Da kommen wir jetzt zu einem, ja, philosophischen Satz, aber doch ja, theologisch wertvollen oder ja, bedeutungsvollen Satz, nämlich: Nur im Absoluten gibt es Absolution. Das heißt, es bedarf sozusagen eines Dritten neben dem Täter und neben dem Opfer, nämlich Gottes, um das Geschehene dann irgendwie in einem bestimmten Sinne wieder ungeschehen zu machen oder nicht mehr wirksam zu machen oder nicht, dass es eben nicht mehr verletzend ist. Und das ist genau der Provokation der Offenbarung entnommen. Der vergebende Blick bezieht seine Kraft aus dem Dritten, nämlich dem Ernst der Wahrheit. Der scheinbare Dialog ist in Wirklichkeit ein Trialog, denn Wahrheit erlaubt die Distanz zwischen dem Guten und dem Bösen, sie erlaubt den Freiraum der Reue, der Umkehr. Wahrheit über die Schuld ist das wirkliche und wirksame Medium der Vergebung. Also wenn wir das jetzt auf Jesus Christus beziehen, auf die Wahrheit in Person, dann bietet uns da das Johannesevangelium sehr viel, denn das Johannesevangelium geht über diese allgemeine Struktur noch hinaus und nimmt eben Jesus Christus als Person. Es hatte den Sohn als Wahrheit in Person erfasst und ihn so dem Leben und Nachdenken aufgetragen. Es hat ihn zugleich als den sich selbst Verschwendenden, als Lamm, als Wehrlosen gezeigt, frei in seiner Unterwerfung. Hier liegt dann auch die Quelle für eine mögliche reflexive Öffnung, nicht nur auf das Wahre, auf den Wahren, nicht nur auf das Freie, sondern auf den Freien, der sich selbst gegeben hat. Das Augenmerk richtet sich dann ja auf das Unvermögen der reinen Philosophie, am Faktischen, an dem, was geschehen ist, irgendetwas zu ändern. Und die Kraft des völligen Neuanfangs als Offenbarung, als Forderung der Offenbarung, liegt eben in der Löschung der Geschichte. Trotz der Unumkehrbarkeit von Geschichte, die wir anfangs schon angesprochen haben, plädiert jetzt der russische Philosoph Leo Schestow für die Vernichtung des Verhassten. Ein Zitat von ihm: Die Tatsache, das Gegebene, das Wirkliche, dominieren uns nicht, determinieren unser Schicksal nicht, weder in der Gegenwart noch in der Zukunft noch in der Vergangenheit. Was gewesen ist, ist nicht gewesen. Die religiöse Philosophie heißt sich abwenden von dem Wissen, uns mit Hilfe des Glaubens in einer maßlosen Anspannung aller seiner Kräfte die trügerische Angst, trügerisch, vor dem Willen des Schöpfers, den nicht begrenzt, überwinden. Und das führt uns jetzt dazu, okay, was ist eigentlich das Trügerische daran? Und das, finde ich, wird sehr schön deutlich, wenn man sich den Begriff der Sünde nochmal vor Augen führt. Nämlich, Sünde war ja nie eine Wirklichkeit und die Lüge ist nur eine Aufblähung des Bösen. Das heißt, wenn ich es schaffe, wie die Jüdin Eva Kor, das Böse zu enttarnen, dann verliert es auch seine Macht und ja, es kann existenziell nur vollzogen werden. Sie hat auch an einer Stelle in ihrem Interview gesagt, dass ihre Methode kostenlos ist. Das fand ich sehr nett beschrieben. Und dass man sich selber eigentlich nur überwinden braucht und dass man auch nichts falsch machen kann, dass man es sozusagen einfach mal ausprobieren kann. Und indem man das Nichts des Bösen dann einfach durchschaut und auch verzichtend bricht, verliert es seine scheinbare Macht. Auf das vor mir zurückweichen oder vielmehr in das Nichts übergehen, die Leidenschaften, die mich jetzt zu beherrschen und zu knechten suchen. Ich komme zum Schluss. Vergebung bedeutet weder ein Ungeschehen machen, noch ein Kleinreden des Verbrechens. Doch vor Gott als dem Absoluten kann das Unnütze tatsächlich entlarvt werden. Es ist nicht mehr das, was es vorher war. Das Böse wird in seine Nichtswürdigkeit zurückgesendet. Daher muss die Erläuterung dessen, was in der Vergebung geschieht, nicht über die mittelbare Anerkennung und Aufwertung des Bösen, sondern gerade über seine Entmachtung erfolgen. Die Vergebung nimmt dem Bösen die Macht der Gegenwart und lässt sie vergangen sein. Vergebung wird so zur gesteigerten Gabe, zur Rückgabe der abläufigen Zeit an die Zeit des Tödlichen, an seinen eigenen Tod. Und dafür bleibt ein anderes, und damit möchte ich schließen mit einem Zitat von Søren Kierkegaard, dass du vergessen und vergeben hast, will ich dir ewig gedenken. Das ist das, was bleibt. Danke.
Vielen herzlichen Dank für dieses wirklich ganz tiefe Schöpfen ins philosophische Denken. Was, also ich hoffe, ich kriege das dann. Wo man, glaube ich, noch einmal drüber schauen könnte, weil da sehr, sehr viel drin ist, dass man beim einmal Zuhören womöglich noch nicht ganz ausgeschöpft hat, auch im eigenen Denken. Aber es gibt da wirklich also unglaublich viele sehr konkrete Ansatzpunkte auch für uns hier bei den Themen, über die wir heute sprechen. Und gerade nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ist eigentlich die logische Fortsetzung, dass es wir jetzt sozusagen auch den geistlichen Prozess des Vergebens uns anschauen, wie uns das Evangelium uns das präsentiert. Darf ich dich bitten?
Also ich habe meinen kurzen Vortrag in drei Punkte gegliedert, in eine Vorbemerkung, dann in drei konkrete Schritte, wie man in einem Prozess des Heilwerdens vorgehen kann. Und dann zum Abschluss drei Punkte, wo wir uns fragen können, woran erkennt man überhaupt, dass ein Heilungsgeschehen stattgefunden hat, weil man kann sich das ja auch einbilden. Mir geht es dabei bei diesem ganzen Vortrag stets darum, dass es natürlich einerseits wesentlich ist, Vergangenheit aufzuarbeiten, zumal wenn sie unaufgearbeitet ihr Unwesen treibt. Aber das Wesentliche ist ja, dass wir heute leben und wir haben diese Gegenwart zu bewältigen und dass man nicht über aller Vergangenheitsbewältigung das Heute vergisst. Johannes Paul II. Hat uns das sehr gut vorexerziert. Er kannte ja beide mörderischen Ideologien im 20. Jahrhundert, sowohl den Kommunismus wie den Nationalsozialismus. Und er war auch lebensgefährlich bedroht unter diesen Regimen. Aber er hat zum Beispiel in seiner Enzyklika Evangelium Vitae sehr deutlich dargestellt, dass wir den Blick heute, ins Heute wenden müssen. Wo gibt es heute unter uns, in den sogenannten demokratischen Staaten, mörderische Ideologien? Gibt es auch heute das, was man unwertes Leben nennt? Aber es wird nicht mehr so genannt, aber in der Praxis wird es gemacht. Da müssen wir hinschauen. Sonst ist es eine, ich denke, oft ist es eine heuchlerische Vergangenheitsbewältigung, wenn wir andauernd, also verstehen Sie mich jetzt recht, über diese unseligen Jahre des Nationalsozialismus nachdenken, als seien das irgendwie die entscheidenden Jahre, über die wir permanent nachdenken müssten und darüber vergessen anzuschauen, wo ist heute das Unheil, was aufgearbeitet gehört. Also in diesem Sinne will ich mal mit der Vorbemerkung beginnen. Das Orakel von Delphi zählte zu den wichtigsten Kultstätten im antiken Griechenland. Und ein berühmter Orakelspruch, das werden Sie vielleicht wissen, war zum Beispiel der über Ödipus. Also Sigmund Freud hat ja eine ganze Abhandlung über Ödipus-Komplex und so weiter geschrieben. Manche hielten sogar in der damaligen hellenischen Welt Delphi für den Mittelpunkt der Welt. Nun waren der Überlieferung zufolge am Eingang dieses Tempels zwei Inschriften angebracht. Das wissen wir nicht von archäologischen Ausgrabungen her, sondern von philosophischen Zeugnissen bei Platon, weil Sokrates spricht über diese beiden Inschriften. Die erste Inschrift lautete: Erkenne dich selbst. Und die zweite lautete: Nichts im Übermaß. Mit diesen beiden Inschriften, wohlgemerkt im vorchristlichen Raum, kommt zum Ausdruck, was tief in jeder menschlichen Seele verwurzelt ist. Dass nämlich ein jeder die Aufgabe hat, sich wahrhaft zu erkennen. Aber diese Selbsterkenntnis soll nicht exzessiv maßlos betrieben werden, sondern geordnet, wohlbegründet, nichts im Übermaß. Das christliche Abendland hat diese beiden Leitsätze nicht abgeschafft, sondern vertieft. Man kann sie nicht abschaffen, sie sind gleichsam in uns eingraviert. Für die heilige Teresa von Avila etwa, eine berühmte Karmelitin, sie wurde später zur Kirchenlehrerin ernannt, sie lebte im 16. Jahrhundert, im sogenannten spanischen goldenen Zeitalter, war es selbstverständlich zu schauen, wer man eigentlich in Wahrheit ist. Und in dieser maßvollen, bescheidenen Selbsterkenntnis kommt sie gemeinsam mit allen anderen christlichen Denkern zu der umfassenden Erkenntnis, dass Selbsterkenntnis, recht betrieben, immer Gotteserkenntnis ist. Denn indem der Mensch sich in Aufrichtigkeit anschaut, entdeckt er, dass er Geschöpf ist, geschaffen von Gott, ja Ebenbild Gottes. Und damit ist er ausgezeichnet mit einer unfassbaren Würde, die einem niemand nehmen kann, da Gott selbst dem Menschen diese Würde schenkt. Teresa sagt: Ich erkannte wohl, dass ich eine Seele hatte, aber was diese Seele wert war und wer in ihrem Inneren weilte, das erkannte ich nicht, wenn ich nicht die Augen vor den Nichtigkeiten dieses Lebens verschlossen hätte. Das ist also die Basis, wenn es um den Weg der Heilwerdung geht, sich selbst zu erkennen und in der Selbsterkenntnis zugleich das Wunder wahrzunehmen und anzunehmen, denn es ist ein Wunder, dass man Ebenbild Gottes ist. Ein berühmter deutscher Mystiker des Mittelalters nennt es so: Sieh an, was du bist. Dies vorausgeschickt will ich nun drei konkrete Schritte kurz darlegen, die wesentlich sind, um im Prozess des Heilwerdens voranzukommen. Was wir freilich aber nie vergessen sollten, und das wäre gleich das grundierende Element, was Sie gerade gesagt haben: Heilwerden ist immer ein Weg der Gnade. Gnade kommt ja von dem lateinischen Wort gratia. Wir kennen das Lehnwort gratis, und das heißt ja umsonst. Also wenn wir sagen, Heilwerden ist immer ein Weg der Gnade, das heißt, das ist ein kostenloses Geschenk an uns. Es genügt nicht zu sagen, ich will heil werden, das ist schon wichtig, dass wir das sagen. Und sich dann einzubilden, aus eigenen Kräften alles in die Wege zu bringen, so nach dem Motto, do it yourself. So geht es nicht. Die Gnade, also das kostenlose Geschenk und das kostenlose Empfangen, ist stets am Ursprung. Und ohne Gnade geht gar nichts, auch nicht das Heilwerden. Erinnern wir uns an das Wort Jesu aus dem Johannesevangelium: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich finde es bezeichnend, dass das in der Einheitsübersetzung falsch übersetzt worden ist. Ich weiß nicht, wie es in der neuen Übersetzung ausschaut. In der Einheitsübersetzung wird übersetzt: Ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Also so in der Art, wir machen 10 Schritte und dann kommt Jesus mit dem Sahnehäubchen und vollendet das Ganze. Aber im griechischen Text steht tatsächlich: Ohne mich könnt ihr nichts tun, also gar nichts, auch die ersten 10 Schritte nicht. Also ohne mich könnt ihr nichts tun, ist wörtlich zu nehmen. Darum sollte der, der gesund heil werden will, zu beten beginnen, falls er das nicht eh bereits tut, und zu dem lieben Gott zeigen, dass er die Gnade des lieben Gottes braucht und ersehnt. Nun, die 3 Schritte, wie gesagt, ich fasse die allgemein derart, dass man sie dann ins eigene Leben integrieren kann, aber auch in größere Verbände, zum Beispiel in einen familiären Kontext oder hier in Pressform in einen Gemeindekontext und so weiter. Ich habe diese drei Schritte, damit man sie sich besser einprägt, die drei Ja's genannt. Ja. Das erste grundlegende Ja ist die Bereitschaft zur Wahrheit. Sie kennen vermutlich alle die Erzählung aus dem Neuen Testament vom blinden Bartimäus. Da sitzt ja ein Blinder in der Ausfahrtsstraße von Jericho am Straßenrand und bettelt. Und dann kommt eine große Menschenmenge, die er akustisch wahrnimmt. Und da ist auch Jesus dabei. Und dieser Blinde schreit zu Jesus hin, Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und Jesus ruft diesen Blinden schließlich zu sich und der Bartimäus geht zu Jesus hin. Und dann kommt die erstaunliche Frage von Jesu an diesen Blinden, was soll ich für dich tun? Die Frage ist ja erstaunlich, denn es ist ja evident, dass dieser Mann blind ist. Das weiß ja jeder, das weiß natürlich auch der Herr. Und trotzdem stellt er diesem Blinden diese Frage. Und was auch wesentlich ist, dieser Blinde wird in der Bibel mit Namen genannt. Das ist kein Anonymer. Im Grunde stellt Jesus einem jeden von uns diese Frage, wenn wir wirklich Heilung wollen. Was willst du, Peter, Franz, Anna, Maria, wie wir immer heißen, was soll ich für dich tun? Und darauf sollten wir keine diffuse allgemeine Antwort geben, sondern eine ganz konkrete Antwort. Und derjenige, der diese Frage stellt, also der Herr, ist ja nicht irgendjemand, sondern Jesus Christus, den man seit alters her den Heiland nennt und der von sich selbst sagt, ich bin die Wahrheit. Mit anderen Worten, diese Frage lässt sich auch derart übersetzen, dass an dich die Frage ergeht, bist du bereit für die Wahrheit? Willst du die Wahrheit? Hast du den Willen zur Wahrheit? Es gibt von Guardini ein sehr gutes Buch, ein Exerzitienbuch, über genau das, der Wille zur Wahrheit, würde ich jedem empfehlen. Wenn ja, wenn dieser Wille zur Wahrheit gegeben ist, dann kannst du geheilt werden. Dann gilt für dich auch das andere Wort, welches Jesus als Versprechen im Johannesevangelium gibt, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird dich frei machen. Das zweite Ja als Konsequenz des ersten Ja ist die Bereitschaft auch zur bitteren Wahrheit. Wahrheit ist nicht immer süß. Nicht umsonst kennen wir auch das Wort von der bitteren Wahrheit. Das hat ja in die Sprache Eingang gefunden als Redensart. Und in jedem Leben, gleich ob im Leben eines Einzelnen, einer Familie, einer Nation, einer Gemeinde, gibt es solche bitteren Wahrheiten. Wir haben es ja vom Lokalhistoriker und vom Georg vernommen. Also Verletzungen durch andere, durch sich selbst, Sünden, Situationen, in denen man in Panik geraten ist, das Verkehrte getan hat. Jeder kann ergänzen, wir haben ja genug heute schon gehört. Die soeben erwähnte, eingangs erwähnte Teresa von Avila lebte jahrelang als Klosterfrau, ohne wirklich Klosterfrau zu sein. Sie betrog sich selbst und ihre Mitschwestern. Sie führte im Grunde ein Doppelleben. Sie hat das selbst in ihrer Autobiografie eingestanden. Äußerlich trug sie das Gewand einer Ordensschwester, tatsächlich aber lebte sie wie ein Weltmensch im Kloster, und zwar in einem strengen Kloster. Bis sie dann eines Tages vor der Statue des gegeißelten Jesu zusammenbrach. Und zwar wortwörtlich zusammenbrach. Und da begann ihre Heilung. Erst danach wurde sie wirklich die große Frau, die sie werden sollte. Sie erkannte ihre Verfehlungen, sie bereute sie und änderte ihr Leben. Und es gibt mehr Menschen, als man glaubt, die ein Doppelleben führen. Generell kann man sagen, wir neigen alle dazu, das Böse zu verharmlosen. Ein Freund von mir war manifester Alkoholiker. Wenn ich ihm das sagte, stritt er das kontinuierlich ab und gab vor, er habe eh alles im Griff. Weil er nicht die bittere Wahrheit wahrhaben wollte, dass er Alkoholiker war und zumal auch, was sich in dieser bitteren Wahrheit oder hinter dieser bitteren Wahrheit verbarg, dann hätte er sie stellen müssen, den, ja, man muss schon sagen, desaströsen familiären Verhältnissen, die er erlebt hatte. Ich habe ihn kurz vor seinem Tod noch besucht, weil er liegt schon besucht, er liegt im Spital besucht. Er ist schon tot, er liegt auf dem Friedhof. Bis zum Schluss, ich hoffe nicht bis zum Schluss, ich weiß nicht, was in den letzten Stunden war, war eine massive Verdrängung am Werk. Also sagen wir ja, auch zu den bitteren Wahrheiten. Ein psychologisches Gesetz lautet, werden die bitteren Wahrheiten verdrängt, dann wiederholen sie sich. Dann werden sie, so nennt man es, reinszeniert in der Gegenwart. Das dritte Jahr, das ist das Jahr zur Versöhnung. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Ehemann betrügt seine Ehefrau, begeht also Ehebruch. Die Frau entdeckt das schließlich und stellt den Ehemann zur Rede. Diese Ehe wird nur gesunden, wenn beide Ja zur Vergebung sprechen. Die Ehefrau vergibt ihrem Ehemann und der Ehemann bereut und bittet seine Frau um Verzeihung. Nun wissen wir aber alle um die Redensart, vergeben ja, aber vergessen nie. Das ist ja gleichsam ein Dauerslogan. Okay, ich kann schon vergeben, aber ich werde es nie vergessen. Nur hat es damit seine Richtigkeit. Fragen wir uns, was macht denn Gott? Und wir wollen ja Gott nachfolgen. Wenn wir unsere Sünden beichten, dann vergibt uns Gott unsere Schuld. Und nicht nur das, er vergisst auch unsere Schuld. Er vergibt nicht nur, er vergisst auch. Er zerreißt den Schuldschein in den Worten des Propheten Jesaja. Ich bin es, der um meinetwillen deine Vergehen auslöscht. Ich denke nicht mehr an deine Sünden. Und beim Propheten Micha heißt es sehr ausdrücklich, Gott hält nicht für immer fest an seinem Zorn, denn er liebt es, gnädig zu sein. Er wird wieder Erbarmen haben mit uns und unsere Schuld zertreten. Ja, du wirfst all unsere Sünden in die Tiefe des Meeres hinab. Gott ist großzügig, immer. Wir sind die Kleinlichen. Wenn es wieder einmal zu einer Ehekrise kommt, dann kann es sein, dass die Ehefrau in diesem besagten Beispiel dem Mann den längst vergangenen Ehebruch wieder unter die Nase reibt. Das ist Gift. Wenn wir die Bereitschaft zur Vergebung wirklich haben, dann sollten wir es wie der liebe Gott machen, wir sollten auch das Vergessen lernen. Damit es nun keine Missverständnisse gibt. Vergessen meint nicht Vergessen der historischen Tatsachen. Das wäre ja absurd. Was wir gehört haben, was in Pressform passiert ist, das ist passiert. Die Tatsachen gibt es. Vergessen meint einen Schlussstrich ziehen mit Gefühlen der Vergeltung, des Nachtragens, des Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Vergessen steht am Ende der Aufarbeitung und macht den Weg frei in die Gegenwart und die Zukunft. Ich bin nicht länger gefesselt an das Vergangene, sondern ich kann endlich frei vorwärts gehen. Das kommt dem nahe, was Sie eben geschildert haben, mit der Macht der Vergebung von dieser besagten Dame. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus meiner Familie. Mein Großvater mütterlicherseits, der hörte im Zweiten Weltkrieg englischen Sender. Das war natürlich strikt illegal, weil die Nazis wussten, wenn man englischen Feindsender hörte, dann hörte man doch nicht die Jubelmeldungen des Krieges, die von den Nazis verbreitet wurden, sondern halt die tatsächlichen Fakten, was wirklich abging. Und auch die Niederlagen der Nazis. Und mein Opa, so ein bisschen in Erinnerung, hat gesagt, das Erkennungszeichen des englischen Senders, das war immer bum, bum, bum. Und dann ging es los mit den Meldungen. Und es gab einen Nachbar von meinem Großvater, der war Nazi und der hatte mitbekommen, dass mein Opa englischen Feindsender hörte. Und er sagte eines Tages dann zu meinem Großvater, mein Großvater hieß Johann Thomas, Hanni, wenn ich das nochmal mitbekomme, bist du dran. Also hätte er ihn denunziert bei den Nazis oder Gestapo und dann wäre er wohl dran gewesen. Nun ist es aber so, mein Großvater und auch der Nachbar haben den Krieg überlebt und die Nachbarschaft ging ja weiter. Und die lebten beide, also mein Großvater lebte dann nach dem Krieg 23 Jahre. Was hätte er jetzt tun sollen? Andauernd dem Nachbar das vorhalten, worum es ging, dann bleibt nur die Alternative, wenn wir Christen sind, ich gehe in die Vergebung. Mein Großvater betreffend heißt das dann, er verzeiht diesem Nachbar. Der Nachbar muss seine Aufgaben erledigen und meinen Großvater um Verzeihung bitten. Ich glaube, dazu ist es nie gekommen, also so, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist dann das Problem des Nachbarn. Aber es geht für jeden Einzelnen darum, wirklich frei zu werden von den Belastungen, um dann in der Gegenwart das Leben zu meistern. Fragen wir uns zum Abschluss, wie zeigt sich Heilung? Ich sagte bereits am Anfang, wir können ja auch einem frommen Wunsch aufsitzen, also einer Illusion, dass man denkt, wir hätten gerne Heilung, aber in Wirklichkeit machen wir uns etwas vor. Und da spreche ich, um auch das ein bisschen markanter zu machen, dass Sie sich das einprägen, von drei Befreiungen bzw. drei Entdeckungen. Und es sind wirklich Entdeckungen, eine Decke von Vorurteilen wird weggezogen. Erstens, die Befreiung vom Sündenbockmechanismus und die Entdeckung des Mitmenschen. Was ist ein Sündenbock? Das ist jemand, dieser jemand kann auch eine Gruppierung sein, ein Verband, eine Rasse, eine Nation. Also dieser jemand ist jemand, der von einem Kollektiv als bedrohlich erfahren wird und dem man deshalb schuldig spricht, um ihn sich so vom Hals zu schaffen. Der Sündenbockmechanismus funktioniert dabei fast immer gleich. Da empfehle ich die Lektüre von René Girard. Nachdem man den Schuldigen ausgemacht hat, einigt sich die Tätergruppe darauf, den Sündenbock zu töten. Das muss noch nicht mal eine faktische Tötung sein. Heute gibt es viele symbolische Tötungen. Sie können heute medial hingerichtet werden. Also es braucht keine Guillotine mehr oder eine Kalaschnikow. Und trotzdem sind sie medial, sozial vernichtet worden. Nach der Tötung gilt der Konflikt dann meist als behoben. Und die Geschichte wird ja von den Siegern geschrieben und der Sieger legt fest, wie der Vorgang dargestellt wird. Also doch der schuldige Sündenbock, hier die unschuldigen anderen, die sich zu Recht gewehrt haben. Was ich hier skizziere, ist kein abseitiges Geschehen oder was nur im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Das passiert zum Beispiel auch in Familien heute. Der kanadische Professor für Kinderpsychiatrie etwa, Dr. Philip Ney, stellt etwa fest, dass in zerrütteten Familien oftmals Kinder zu Sündenböcken gemacht werden. Man vernachlässigt sie oder missbraucht sie und wälzt damit gleichsam die Schuld für die familiäre Zerrüttung auf das unschuldige Kind. Und dem Erwachsenen gelingt es so dann, das Vergehen so ausschauen zu lassen, als seien sie die Erwachsenen, das Opfer und das Kind der Übeltäter. Denn die Geschichte, wie gesagt, wird normalerweise von den Tätern geschrieben und nicht von den Opfern. Ein Zeichen dafür nun, dass Heilung geschehen ist, ist unter anderem das Durchschauen dieses Sündenbockmechanismus. Der andere, zumal der unschuldige andere, wird nicht länger degradiert zur Projektionsfläche meiner Probleme und Bedürfnisse, sondern der andere gewinnt ein Antlitz. Und so erst entsteht Begegnung, Gespräch, Beziehung. Denn die echte Begegnung setzt die Befreiung von der Verunstaltung des anderen voraus. Der andere ist nicht mein Sündenbock. Der andere ist, so nennen wir es christlich wortwörtlich, mein Mitmensch. Ein zweites, die Befreiung von destruktiver Schuld und die Entdeckung des unbedingten Geliebtseins. Wenn ich aufrichtig bin und erkenne, dass ich schuldig geworden bin, dann stellt sich natürlich die Frage, wohin mit meiner Schuld? Für Christen gibt es da nur eine konsequente Antwort. Schuld gehört gebeichtet. Die frühen Kirchenväter sprachen von zwei Rettungsplanken. Die erste Rettungsplanke ist die Taufe, die jede Schuld auslöscht. Und die zweite Rettungsplanke ist die heilige Beichte. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass unsere Zeit, die jetzige Zeit, global sich in einem Unschuldswahn befindet. Darum wird nur noch wenig gebeichtet. Aber darum auch sieht die Welt so aus, wie sie heute ausschaut. Also das will ich jetzt nicht aufzählen, das, glaube ich, wissen Sie selbst. Heilung ohne das Sakrament der Beichte gibt es zwar, denn Gott ist gütig und wie man so salopp sagt, holt jeden dort ab, wo er steht. Aber letzte, tiefe, wirkliche Heilung schenkt erst die Beichte, das Sakrament der Versöhnung. Ich kannte sehr gut eine berühmte deutsche Traumatherapeutin, sie ist teuer gestorben. Sie war Ärztin und Traumatherapeutin, hat sehr viel Frauen nach schweren Traumata therapiert, also zu meiner Traumata von Abtreibung. Sie sagte diesbezüglich, und das bestätigt das, was ich hier gerade referiert habe, nach meiner Erfahrung ist die Chance auf tiefe, wirkliche Versöhnung wesentlich größer als bei Frauen, deren Zugang zur Religion verschüttet oder nie angelegt wurde. Und bei katholischen Patienten geschieht diese Versöhnung im Sakrament der Beichte. In der Beichte geschieht das, was wir vor ein paar Wochen genau in der Osternacht besungen haben, beim Lob der Osterkerze, dem Exultet, da wurde gesungen von der glücklichen Schuld, O Felix Culpa. Es gibt die Schuld, aber weil Gott so unfassbar groß und gütig ist, verwandelt er unsere Schuld, wenn wir sie bereuen, in eine glückliche Schuld. Das ist wirklich ein Mysterium der Mysterien. Und ein drittes, letztes schließlich die Befreiung von Götzen und die Entdeckung des wahren Gottes. Mit Götzen meine ich hier die kursierenden falschen Gottesbilder und die daran angehängten falschen Kirchenbilder. Oder ich sollte sagen, das falsche Bild der katholischen Kirche. Es ist wirklich unglaublich und das erlebe ich also beinahe täglich und Sie können sich imaginieren, natürlich auch in der Psychiatrie, mit welch wirren, abstrusen, quälenden, selbstquälerischen, verzerrten Vorurteilen sich die Menschen ablagern, wenn es um Gott und die katholische Kirche geht. Also was sie sich da alles eingesogen haben, also was Gott alles ist, Gott wird öfters auch zum Sündenbock gemacht, auch das gibt es. Oder er ist der kalte Herrscher auf Wolke 19, oder er ist derjenige, der mir mein Glück nicht gönnt oder mir das Glück vermiest und, und. Und die Kirche gilt als Bastion schlimmster Engstirnigkeit, die den Menschen nur Steine in den Weg legt. Fragen Sie mal Menschen, die Heilung erfahren haben durch die Sakramente der Kirche. Die werden Ihnen sagen, wer die Kirche ist und wer Gott ist. Der Georg hat es am Anfang bereits angearbeitet, ich arbeite nicht nur therapeutisch, also jetzt als Priester in der Psychiatrie, sondern auch, der Kardinal hat mich in einem anderen Arbeitsfeld freigestellt, um im Lebensschutz österreichweit tätig zu sein. Und da habe ich mitgeholfen, ein Team aufzubauen, ein interdisziplinäres Team, welches Heilungsseminare für Männer und Frauen nach Abtreibung anbietet. Und da kenne ich viele Geschichten betreffs Abtreibung, aber nicht nur das, ich kenne sehr, sehr viele Geschichten der Heilung nach Abtreibung. Und wissen Sie, was das Grandiose in solchen Heilungsgeschichten ist? Den betroffenen Menschen eröffnet sich ganz neu das Wunder der Kirche, wer die katholische Kirche tatsächlich ist. Dass die Kirche Mutter ist, Trösterin, Lebensspenderin, Liebende, die nicht will, dass auch nur irgendjemand in die Irre geht oder gar verloren geht. Was wir zurzeit, nicht dass Sie denken, ich lebe in einer rosenroten Wolke oder im Elfenbeinturm, ich kriege schon mit, was derzeit oder seit längerem über die Missbrauchskrise da abgeht. Das ist gerade nicht die Kirche, sondern die Perversion Einzelner. Und die Menschen, die sich der sakramentalen Heilung stellen, verstehen, dass Gott mit und durch die Kirche aus jeder Geschichte eine heilige Geschichte machen will. Sie haben sich nicht verhört, das ist keine Übertreibung, das ist die pure Wahrheit. Gott will aus jeder Geschichte eine heilige Geschichte machen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank auch für diese schöne Verheißung, dass Gott aus jeder Geschichte eine heilige Geschichte machen kann. Auch aus der Geschichte Pressbaums, als Gemeinde, als die Familien, die hier leben, als die Einzelpersonen. Das ist die große Verheißung unseres Glaubens. Ich habe mir gedacht, dass dieser Abend nicht vollständig wäre, wenn wir nicht auch den Bogen zur Jetztzeit schaffen würden. Und die ganzen Geschehnisse der letzten Woche können sehr unterschiedlich bewertet werden, aber eines haben sie auf jeden Fall bewirkt, dass die Menschen in Österreich und nicht darüber hinaus sehr interessiert sind an Politik, weil sie merken, das geht uns alle an. Und ich glaube, dass es notwendig ist, sich auch darüber jetzt noch Gedanken zu machen, wie wir heute, jeder Einzelne, wir als Gemeinschaft, wir als Gemeinde, wir als Land, wir als Staat, wir als europäische Gemeinschaft und weltweite Gemeinschaft, politisch Verantwortung tragen, wie unsere Gesellschaft ausschaut. Denn Politik ist ja nichts anderes als die Gestaltung dieser Gemeinschaft. Und deswegen bin ich sehr froh, dass auch Jan Ledochowski noch hier sitzt am Podium, um diesen Aspekt zu beleuchten. Danke sehr.
Danke sehr. Ich werde meinen dreistündigen Vortrag auf 5 Minuten kürzen. Und vielleicht bekomme ich alle Punkte unter, die mir wichtig sind. Das Thema, das mir gegeben wurde, ist ja also Heil und Unheil und der Untertitel ist Verantwortung der Politik heute. Und wessen Verantwortung ist es denn, dass es christliche Politik gibt? Unsere natürlich, die der Christen. Wer soll die christliche Politik denn machen? Und wenn keine christliche Politik gemacht wird, ist es auch unsere Verantwortung, weil wir uns eben nicht eingebracht haben in die Politik. Und ich bin Präsident der Plattform Christdemokratie und wir wollen nämlich genau das tun. Wir wollen die Christen, die leider nicht mehr, also die schweigende, aber leider nicht mehr Mehrheit Österreichs, animieren, sich einzubringen in den politischen Prozess. Und zwar, weil wir auch wissen, was passiert, wenn mörderische Ideologien auf uns losgelassen werden, die sich vom Christentum losgesagt haben. Genau Pressbaum, aber natürlich ganz Europa hat das erlebt, fast ganz Europa, mit dem Nationalsozialismus und dem Kommunismus. Wir Christen haben unglaublich viel beizutragen, und das, weil wir, denke ich, aufgrund der Gnade Gottes Dinge sehen, die andere nicht sehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn man in die Medien schaut, Fernsehen schaut und feststellt und sich fragt, warum sehen die Politiker das nicht? Also warum sehen sie, und auch die Mehrheit der Menschen nicht, warum sehen sie nicht, dass die Ehe zwischen Mann und Frau eine Voraussetzung ist, dass für stabile Beziehungen, aus denen Kinder hervorgehen können, dass das vom größten Interesse für die Gesellschaft und des Staates ist. Oder dass Abtreibung nur ein Euphemismus für Töten ist. Oder dass Euthanasie unweigerlich in einen Sterbezwang oder Sterbedruck zumindest mündet für kranke und schwache Menschen. Oder dass auch die Menschenrechte wirklich einfach zurückgeht auf die Würde des Menschen als Person im Christentum. Oder Jesu Lehre von der Nächstenliebe und auch Feindesliebe Grundlage für unseren Sozialstaat ist. Wenn all das wegbricht, dann wird es diese Kultur und diese Rechte geben, die wir uns erstritten, wird es diese Kultur und Rechte nicht mehr geben, die wir uns so erstritten haben. Und das wird von so vielen nicht gesehen, aber von uns schon. Und vielleicht meint Jesus ja das, wenn er sagt, hören sollen sie hören, aber nicht verstehen, sehen, aber nicht erkennen, aber selig seid ihr, weil ihr seht und erkennt. Aber im Jakobusbrief steht auch, werdet Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Und ich glaube, es ist Zeit für uns Christen, dass wir uns aufhören zu betrügen. In 30 Jahren wird es in Wien nur noch 17% Katholiken geben. In Pressbaum vielleicht sind wir 20 Jahre später soweit. In 2 bis 3 Generationen ist keine Rede mehr von einer christlich geprägten Gesellschaft. Und wir haben uns vielleicht daran gewohnt, dass die Werte, die Traditionen irgendwie von alleine weitergegeben werden. Aber wir wissen, das stimmt nicht. Wir sehen es mit eigenen Augen. Und trotzdem kommen wir aus unserer Trägheit nicht heraus, das zu ändern. Wir müssen eine kreative Minderheit von Christen in Österreich werden und versuchen, die christlichen Werte, die uns, die nicht nur aus unserem Glauben heraus wichtig sind, sondern auch für unser Gemeinwesen. Wir müssen auch aufhören, uns zu betrügen, wenn wir glauben, dass das Böse nur die anderen sind und dass das Böse immer monströs ist. Und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die, die uns der Zweite Weltkrieg gelehrt hat. Es gibt ein Buch, das heißt, ich habe es auf Englisch gelesen, Ordinary Man, auf Deutsch gewöhnliche Männer, wo einfach willkürlich Männer aus Hamburg eingezogen wurden und und Sondereinheiten gebildet haben im heutigen Polen, Weißrussland, Litauen, Ukraine. Die haben hunderttausende Menschen erschossen. Frauen, Kinder, Familien aus den Häusern gezerrt, in den Wald gezerrt und erschossen. Alle Männer. Alle. Da waren Katholiken darunter, Protestanten, Akademiker, Arbeiter. Das waren ältere Männer, nicht sozialisiert in Nationalsozialismus. Alle haben das getan. Und das steckt auch in uns. Aber in uns steckt auch die Möglichkeit, dass wir heil werden für die anderen Menschen. Wir können Quellen des Unheils und des Heils werden. Und wie schon vorher gesagt wurde, wir müssen uns wirklich überlegen, wo ist das größte Unheil in unserer heutigen Gesellschaft? Und in der Politik passiert sehr viel Übles. Aber ich kann Ihnen gerne sagen, warum ich in die Politik gegangen bin. Für mich ist das größte Unrecht, das es in Österreich gibt, die Abtreibung. Es werden 30.000 Kinder pro Jahr abgetrieben und behinderte Kinder können bis zur Geburt abgetrieben werden. Und ich weiß natürlich, auch wenn ich es nicht persönlich erfahren habe, aber ich glaube es gerne, in welchen schrecklichen Situationen diese Mütter sind. Aber wir als Gesellschaft lassen sie alleine. Und dadurch, dass wir das zu einem Tabu machen und nicht darüber sprechen, es ausblenden, so tun, als wäre das kein Problem, lassen wir diese Frauen im Stich. Und für mich persönlich, solange das in unserem Land möglich ist, dass 30.000 Kinder, das ist ungefähr ein Viertel aller empfangenen Kinder Österreichs, getötet werden, sind alle kulturellen Errungenschaften, die wir erreicht haben, nichtig. Und kommende Generationen werden vielleicht in 60 Jahren in diesem Raum sitzen und da werden andere 5 Leute sitzen und man wird Bilder zeigen, und sich überlegen, wie ist das eigentlich möglich? Und da wird man auch sagen, ja, da waren 2 Nachbarn und der eine war so, der andere war so und der eine war der Urgroßvater von einem, der andere von anderen. Aber wie wir selber, also wir müssen uns selber mal ehrlich sein und aufhören zu betrügen, welche Haltung nehmen wir ein? Haben wir den Mut, als Christen laut zu sagen, wo geschieht Unrecht, wo gibt es Unheil? Und es wird jetzt zu weit, ich will mich an meine 5 Minuten halten, es sind schon 7. Wir als Plattform Christdemokratie versuchen nämlich genau das zu ermöglichen, den Christen, die sich vielleicht bisher nicht getraut haben, wo wir vielleicht nicht gewusst haben, wie sie die Politik beeinflussen können. Weil letzten Endes geht es um Politik. Es müssen Gesetze geändert werden, es müssen Rahmenbedingungen geändert werden. Weil Gesetze prägen Wertvorstellungen, das wissen wir. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Vor allem, und das ist mein Schlusswort, lassen wir uns nicht einreden, dass Glaube und Religion nichts in der Politik zu suchen haben. Dass wir Christen kein Recht haben, uns zu äußern und auch zu versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Politik. Lassen wir uns das nicht einreden. Der Missionsauftrag Jesu umfasst genau das. Und wie wir beginnen können, ist, dass wir versuchen, ganz konkret christliche Abgeordnete und Politiker zu unterstützen. Es gibt sie nämlich. Aber die sind genauso wie wir, einsam im Glauben, eingeschüchtert, haben Angst vor den Medien, haben Angst, ausgelacht zu werden. Und wenn wir nicht ihnen das Fundament bieten. Und in einer Demokratie heißt dieses Fundament Wählerstimmen, Erfolg. Dann haben sie nicht die Kraft und die politischen Möglichkeiten, sich eben für die Werte einzusetzen, die uns wichtig sind. Weil wie gesagt, geben wir uns nicht der Illusion hin. Und zwar, der heilige Pfarrer von Ars hat gesagt, eine Pfarre, die 30 Jahre und ein Pfarrer ist, wie ist das genau? Genau, die werden zu wilden Bestien. Sie werden die Tiere anbeten. Eine Gesellschaft, ein Europa, das seine Wurzel im Christentum verloren hat, wird auch zu einer Bestie werden. Und wir werden uns das vielleicht vorwerfen müssen, dass es so weit gekommen ist. Wer an Informationen interessiert ist, Applaus nehme ich gleich entgegen. Ich würde mich freuen, wenn man sich hier einträgt. Ich weiß, manche in diesem Saal sind es bereits. Wir informieren nämlich, wo fallen wichtige Entscheidungen an in der Politik? Wo brauchen die Politiker Unterstützung? Sei es durch E-Mail, durch Anrufe. Wo brauchen sie auch Kritik, damit die Anliegen, die uns wichtig sind, durchgehen? Und jetzt gerne einen Applaus. Danke sehr.
Danke sehr für diesen letzten Beitrag, weil er eines vor allem sehr klar macht, dass wenn wir heute hier sitzen und über die Zeiten im Pressbaum sprechen und was passieren kann und wie Heilung passieren kann, dass das wirklich etwas ist, was heute aktuell ist und heute jedem angeht und vor allem heute auch bearbeitet werden kann auf verschiedenen Ebenen und nicht zuletzt auch auf der politischen Ebene. Danke vielmals. Wir sind aus unerfindlichen Gründen ein bisschen hinter der Zeit. Aber ich möchte trotzdem gerne die Möglichkeit geben,